Vielen Dank für die Fürbitte. Wir können wirklich gar nichts ohne Fürbitte. Wir sind in Offenbarung, Kapitel 2, Vers 12 bis 17. Wir lesen. Offenbarung 2, Vers 12. Dem Boten oder Engel der Gemeinde in Pergamus schreibe: Das sagt der, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat. Ich weiß um deine Werke und wo du wohnst, da wo der Thron des Satans ist. Du hältst fest an meinem Namen und du verleugnetest nicht den Glauben an mich, auch nicht in den Tagen, in denen Antipas, mein treuer Zeuge war, der bei euch getötet wurde, da wo der Satan wohnt. Ich habe jedoch ein weniges gegen dich. Du hast dort solche, die an der Lehre Bileams festhalten, der bei Balak lehrte, einen Anlass zum Stolpern und Fallen vor die Söhne Israels zu werfen, um Götzenopfer zu essen und Unzucht zu begehen. In dieser Weise hast du, auch du, solche, die an der Lehre der Nikolaiten festhalten. Was ich hasse, tue Buße. Wenn aber nicht, komme ich bald zu dir und ich werde Krieg mit ihnen führen, mit dem Schwert meines Mundes. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem, der überwindet, ihm werde ich zu essen geben von dem verborgenen Manna. Ich werde ihm einen kleinen weißen Stein geben, und auf den kleinen Stein wird ein neuer Name geschrieben sein, den niemand kennt, außer dem, der ihn empfängt. Pergamus ist eine Gemeinde, die der äußerlichen Verfolgung widerstanden hat, aber zugleich ihr Lehrer duldete, ihnen nicht, also keine Gemeindezucht betrieben hat in dem Sinne. Also hier eine ganz wichtige Botschaft an diese Gemeinde, dem Boten der Gemeinde oder dem Engel der Gemeinde. Wir haben gestern noch ein bisschen darüber nachgedacht, oder ich habe mit einem Bruder gesprochen. Wir haben nachgedacht über diesen Ausdruck der Bote der Gemeinde oder der Engel der Gemeinde. Und in dem Nachdenken ist eigentlich uns recht bewusst geworden, es geht wirklich so, wie wir eigentlich schon vermutet hatten, dass in dem Boten oder Engel tatsächlich die ganze Gemeinde angesprochen wird. Das geht immer wieder hervor, also er richtet sich nicht einfach nur an einen Gemeindeleiter und gibt dem eine Botschaft weiter und der soll dann irgendwas tun, sondern indem er diesen Engel der Gemeinde schreibt, was auch immer damit gemeint ist, aber indem er dem Engel der Gemeinde schreibt, schreibt er der Gemeinde selber. Also, und das wird auch betont dadurch, dass er zum Schluss sagt, wer ein Ohr hat, der höre. Das heißt also, jeder Einzelne muss hören. Jeder Einzelne muss darauf eingehen und jeder Einzelne muss Buße tun, wo es nötig ist. Also zuerst ein paar Sachen zu Pergamus. Heute heißt die Stadt Bergama, 80 Kilometer nördlich von Smyrna. War ein religiöses Zentrum damals. Also ich habe gelesen, dass der Kaiser Augustus, glaube ich, war es, der wollte eigentlich vorher diese Stadt als Hauptstadt von der Provinz Asia haben, aber später wurde dann Ephesus die Hauptstadt. Also sie war eine Stadt von großer Bedeutung, ein religiöses Zentrum und dort war auch ein Tempel des Kaiserkults aufgestellt, ein Augustustempel, also ein Tempel, der dem Augustus und der Göttin Roma geweiht war. Also kaiserlicher Tempel. Tempel des Kaiserkults. Im Jahre 29 vor Christus wurde dieser Tempel errichtet. Im Pergamus gab es auch einen Zeus-Altar, einen riesengroßen Zeus-Altar. eine Rekonstruktion von diesem Zeus-Altar soll es in Berlin geben. Von Fragmenten, von diesen Ausgrabungen. 33 mal 35 Meter. Und es soll zurzeit gerade renoviert werden. Jedenfalls ist interessant, wenn man mal nach Berlin kommt, wenn der fertig ist, oder vielleicht ist er schon fertig, dann kann man sich das anschauen. Ein riesengroßer Zeus-Altar. Dann gab es noch den Tempel des Asklepios Soter. Was ist das? Das ist ein Schlangengott. Ja, das ist der Heilgott Esculap. Esculap, ein Schlangengott. Das ist der Gott der Mediziner der Gott der Medizin. Ja. Die Mediziner haben ja immer noch diese, also auf der Apotheken gibt es, sieht man das, oder die Schlange. Schlange ist das Zeichen der Mediziner. Also das kommt wahrscheinlich also von daher, ziemlich sicher. Ein wirtschaftliches Zentrum war das, also ein religiöses Zentrum war es. Und zusätzlich war es ein wirtschaftliches Zentrum. Die Stadt wurde bekannt durch die Herstellung von Pergament. Pergament, das ist ein Schreibmaterial, das aus Tierhäuten besteht, wird ab dem 2. Jahrhundert vor Christus schon hergestellt worden. Und es gibt ja viele Manuskripte, die auf Pergament geschrieben wurden, also auch biblische Manuskripte, nur hat sich das nicht gut erhalten, ja, das Pergament. Das sind meistens irgendwelche Fetzen, die erhalten sind. Moment, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Stimmt nicht. Umgekehrt. Das Papyrus ist nicht gut erhalten. Papyrus ist aus Schilf. Das hat sich schnell zerbröckelt. Das Pergament hat sich besser erhalten. So. Entschuldigung. Pergament, da hat man dann Rollen gemacht. Pergamentrollen. Ja, die haben sich also länger gehalten als das Papyrus, das schon früher, in viel früherer Zeit schon verwendet wurde. Und da gibt es auch, auf Papyrus gibt es auch einige Fragmente, biblische Fragmente. Aber Pergament ist viel mehr erhalten. Wir haben ja heute 6000 Handschriften. Also nicht alle vollständig natürlich, aber es gibt 6000 Handschriften vom Neuen Testament. Von Teilen des Neuen Testamentes. Pergamus, also ein ganz wichtiges Zentrum, wirtschaftlich und religiös und kaiserlich, ja, des Kaiserkults auch. Und der Herr Jesus stellt sich vor, dieses sagt der das scharfe, zweischneidige Schwert hat. Ist interessant, er wieder eine Eigenschaft aus Kapitel 1, die hier hervorgehoben wird von dem Herrn Jesus, der mitten unter den Leuchtern wandelt. Das Schwert erinnert einerseits, dass er sagt, ich werde dir kommen, er droht mit Gericht, wenn er nicht Buße tut. Ich werde in Vers 16, wenn du nicht Buße tust, komme ich dir bald und werde Krieg führen mit dem Schwert meines Mundes. Nun, das Schwert ist natürlich hier eine symbolische Sprache, denn das Schwert geht aus dem Mund hervor. Das ist in einer Vision, ist es immer so, da gibt es viele Bilder und das Bild, das hier verwendet wird, ist das Wort Gottes, ist wie ein Schwert, das aus dem Mund Jesu hervorkommt. Ja? Also es ist nicht ein buchstäbliches Schwert. Gesehen hat er das schon in der Vision, das Schwert, aber wir müssen das ja dann übertragen. Oder? Wir können das nicht eins zu eins übertragen, was in der Vision gesehen hat. Aber dies sagt der das zweischneidige Schwert hat, also das ist das Wort Gottes. Ja. Und das Wort Gottes schneidet scharf. Hebräer 4, Vers 12 steht das. Das Schwert erinnert auch an Bileam. In dieser Geschichte kommt ja der Bileam dann, also in dieser Botschaft kommt Bileam vor. Bileam, da gab es auch einen Engel mit einem Schwert. Der hat den Bileam aufgehalten. Der Esel hat ein Schwert gesehen, ist nicht weiter. Oder die Eselin, muss man sagen. Ja. Später wurde Bileam mit dem Schwert getötet. Steht in 4. Mose 31, Vers 8 und in Josua 13, Vers 22, dass Bileam mit dem Schwert getötet wurde. Also, der Herr Jesus stellt sich vor, Dieses sagt, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat: Ich weiß, wo du wohnst. Hier wird das betont, das Wohnen der Gemeinde. Ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist. Die Gemeinde Jesu auf der Erde, die wohnt ja irgendwo auf der Erde, überall, wo Gemeinde Jesu ist, wohnt sie. Aber in der Bibel wird stark betont, dass das nicht, das ist nicht die eigentliche Wohnung da. Ja? Die eigentliche Wohnung ist im Himmel. So aus, auch im Buch der Offenbarung, Kapitel 12 kommt das vor. Die, die im Himmel ihre Wohnung haben, so werden die Gläubigen dargestellt. In Kapitel 12, Vers 13. Kapitel 12, nein nicht. Vers 12. 12, Vers 12. Seid fröhlich, ihr Himmel, und die, die in ihnen, in den Himmeln, ihre, die Wohnung haben. Ja? Die dort wohnen. Das ist die eigentliche Wohnung der Gläubigen. Also die Gemeinde ist eigentlich ein Fremdling auf der Erde. Aber man muss ja doch mit dem Körper wohnen, wir sehr wohl auf der Erde. Und ich weiß, wo du wohnst, nämlich dort, wo der Thron des Satans ist. Hier kommt wieder der Satan vor. Und wir erinnern uns, wir haben ja das Thema Überwinden. Und wir haben gestern gesagt, was soll überwunden werden? Wer ist der Feind? Hier kommt er wieder vor. Der Feind ist der Satan. Und der ist sehr ernst zu nehmen, dieser Feind, weil er so mächtig ist und listig ist. Und dort in Pergamus hat er einen Thron, einen großen Thron. Da ist der Zeus-Altar, da ist der Kaiserkult-Altar oder Kaiser, der Tempel vom Kaiser. Da ist diese Schlangen. Kult, da ist alles Mögliche vom Teufel. Ja. Der Satan wohnt natürlich nicht nur in Pergamus, das war den Christen sowieso klar. Denn sie haben gewusst, dass der Herr Jesus gesagt hat, der Satan ist der Fürst dieser Welt, der wohnt überall. Aber in Pergamus ganz besonders, ja, dort, wo diese religiöse Irreführung ist. Epheser Kapitel 4, Vers 27 steht, dass man dem Satan keinen Raum geben soll. Vielleicht lesen wir das. Epheser 4, Vers 27, oder ich lese schon Epheser 4, Vers 26, da geht es um das Thema Zorn dort. Epheser 4, Vers 25 geht es um die Lüge. Vers 26 geht es um den Zorn. Lasst die Sonne nicht untergehen über eurer Erzürnung. Vers 27, gebt auch nicht Raum dem Teufel. Also ich hoffe, es steht bei euch auch so da. Dem Teufel, Diabolos steht dort im Griechischen. Gebt nicht Raum dem Teufel. Der Teufel kriegt überall dort Raum, wo man Sünde Raum gibt. Wir unterscheiden gern zwischen okkulten Sünden und anderen Sünden, aber in einem gewissen Sinn hat jede Sünde mit dem Teufel zu tun. Zurück, Kapitel 2, Vers 13. Ich weiß, wo du wohnst, dort, wo der Thron des Satans ist, und du hältst fest an meinem Namen. Also hier kommt jetzt die Anerkennung. Das Lob, du hältst fest an meinem Namen. Das ist sehr, sehr schön. Die von Pergamus waren Kämpfer für den Herrn. Die haben festgehalten an dem Namen Jesu Christi, das heißt an seiner Person. Und du hast nicht verleugnet meinen Glauben, also den Glauben an mich, hast du nicht verleugnet. Den Glauben des Evangeliums, den Glauben der Bibel, hast du nicht verleugnet. Das heißt, sie haben sich gestellt zu dem richtigen Glauben. Sie haben sich gestellt zu der Wahrheit dieses Glaubens und sie haben selber auch vertraut diesem Herrn. Das ist wunderbar. Auch nicht in den Tagen, in denen Antipas mein treuer Zeuge war, der bei euch getötet wurde, da wo der Satan wohnt. Da gab es eine ganz schlimme Zeit und die müssen einiges durchgemacht haben dort in Pergamus. Dass der Antipas, ein treuer, gläubiger Mann aus Pergamus, sein Leben verloren hat, nur weil er für Jesus Christus gezeugt hat, treu. Und sie haben sich dazu gestellt, die haben nicht den Mund geschlossen. Das, was später lesen wir in Kapitel 3, Vers 14, dass der Herr Jesus vorgestellt wird als der treue Zeuge. Kapitel 3, Vers 14, das sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge. Und auch in Kapitel 1, Vers 5 ist er schon vorgestellt worden als der treue Zeuge. Und das, was der Herr Jesus Christus für Gott war, ein treuer Zeuge, das war der Antipas für den Herrn Jesus Christus, ein treuer Zeuge. Ein Märtyrer ist er dabei geworden. Antipas, jetzt weiß ich nicht, ob das ein Zufall ist, aber der Name ist ja schon interessant. Anti heißt gegen und Pass heißt jeden. Gegen jeden. Naja, wenn man so kompromisslos ist und bleibt wie Antipas, dann findet man plötzlich, dass man gegen jeden steht und jeder gegen mich, ja? Jeder gegen einen. Jeder gegen ihn. Ja? Antipas hat das getan, was die von Smyrna getan haben. Er war treu bis zum Tod. Also das, was er den Smyrnern so ans Herz gelegt hat. Gell? Fürchte dich nicht. Sei treu oder werde treu bis zum Tod. Das hat er gemacht. Er ist treu geworden bis zum Tod. Das ist ein großes Lob hier für Pergamus, für die Christen dort. Die haben gekämpft und die haben die harte Verfolgung, da haben sie Widerstand geleistet. Vers 14, jetzt kommt der Tadel. Jedoch, ich habe ein weniges gegen dich. Also, nur was Kleines hat er gegen sie. Im Großen und Ganzen ist der Herr sehr zufrieden mit Pergamus. Aber in einem Punkt, da waren sie nicht aufmerksam genug. Ich habe ein weniges gegen dich. Du hast dort, also bei euch, dort, die an der Lehre Biliams festhalten. Es steht nicht, dass sie gelehrt haben. Möglicherweise haben sie auch gelehrt, das weiß ich ja nicht. Aber jedenfalls ist es Tatsache, dass dort solche sind, die an der Lehre Biliams festhalten. Also an einer offensichtlichen, ganz, ganz bösen Irrlehre. Wir werden noch darüber ein bisschen uns Gedanken machen, was das für Irrlehre ist. Aber wie das so ist in diesen Botschaften, spricht der Herr ja sehr stark, immer angelehnt an das Alte Testament. In der nächsten Botschaften erwähnte eine Prophetin namens Isabel. Nun, jetzt weiß jeder, der das Alte Testament liest, wer die Isabel ist. Ja? Ich meine, das ist ja klar, dass es hier eine Anlehnung an das Alte Testament ist. Und hier der Biliam, der ist ja auch bekannt gewesen. Also wir müssen jetzt nicht meinen, dass das irgendwelche Biliamiten waren, die dort da im Pergamus waren, sondern das ist natürlich jetzt eine Bildersprache. Der Herr verwendet hier eine Assoziation an den Biliam vom Alten Testament. Und er erklärt sogar auch, dieser Biliam, welcher den Balak lehrte, einen Anlass zum Stolpern vor die Söhne Israels zu werfen, um Götzenopfer zu essen und Unzucht zu begehen. Wer war der Biliam und was war die Lehre Biliams? Also der Biliam war ein Prophet und es steht nicht, dass er ein Prophet eines falschen Götzen war, sondern es scheint, dass er ein Prophet Gottes war, denn Gott hat zu ihm gesprochen, offensichtlich. In 4. Mose 22 bis 24, drei Kapitel lang ist die Geschichte von Biliam, wir wollen die jetzt nicht lesen, aber kurz ein bisschen uns erinnern, da war der König Balak von Moab und der hatte ein Problem. Denn da kam ein Volk in sein Land, ein Wandervolk namens Israel, und er hat sich Sorgen gehabt, was machen die jetzt? Er hat sich gefürchtet, wenn die jetzt da anfangen, sich auszubreiten und mir den Thron und den Platz streitig zu machen, dann habe ich ein großes Problem. Israel lagerte dort in der Wüste und er fühlte sich bedroht und dann hat er sich die Frage gestellt, wie werde ich Herr über das Volk Gottes? Und interessant, er denkt an den Biliam. Biliam heißt übersetzt Herr über das Volk Gottes. Also Herr über das Volk. Ja. Baal, Bil, kommt von Baal. Baal heißt im Hebräischen Herr. Und Am heißt Volk. Der Name Bileams heißt Herr über das Volk. Wie werde ich Herr dem Volk? Hier ist es auf das Volk Gottes bezogen. Also, dieser Balak geht zu Bileam und bringt da seine Boten, denen gibt er viel Geld mit, und sie kommen zu Bileam, und Bileam wird also jetzt angeheuert, er sollte die Kinder Israel verfluchen. Und der Bileam sagt, da muss ich zuerst den Herrn fragen, und dann hat der Herr gesagt, er soll nicht fluchen. Ja, und dann sagt er ihnen, nein, er geht nicht mit ihnen. Und der Herr hat ihm das nicht aufgetragen. Und dann kommen die Boten wieder zurück zum König und sagen, König, der will nicht kommen. Und dann hat er sich gedacht, naja, da müssen wir ein bisschen mehr Geld zahlen. Und hat ihnen ein bisschen mehr Geld mitgenommen. Und dann sind sie mit so viel Geld gekommen, dass der Bileam gesagt hat, na, in dem Fall muss ich Gott nochmal fragen. Und Gott hat dann gesagt, er soll mitziehen, aber er soll nur das reden, was Gott ihm befiehlt, was Gott ihm aufträgt. Ja. Und Bileam ist dann mitgezogen, aber Gott wollte dem Bileam eine Lektion erteilen und wollte ihm zeigen, dass er eigentlich im Ungehorsam geht. Denn das erste Wort Gottes gilt. Ja. Er sollte eigentlich gar nicht mitgehen. Und dann hat der Herr durch einen Engel ihn aufgehalten, da mit dem Schwert, da wo der Weg eng wurde. Und der Esel hat den Engel gesehen und ist nicht weiter. Und dann hat der Bileam ist zornig geworden, hat die Eselin geschlagen. Na, jedenfalls, schlussendlich hat der Esel zum Sprechen begonnen. Es wurde dann klar, dass Gott eigentlich nicht mit Bileam wäre. Aber es war dann so, dass Bileam sollte dann doch ziehen und ist dann auch gezogen. Aber es wurde nochmal ganz klar, er darf nur das reden, was Gott ihm aufträgt, was er reden soll. Und dann schlussendlich, ihr kennt die Geschichte, schlussendlich hat der Balak dem Bileam gesagt, er soll das Volk verfluchen. Und der hat das Volk gesegnet stattdessen. Da ist der König Balak fast in Ohnmacht gefallen. Was macht der? Ich zahle teures Geld, dass er das Volk verflucht und der segnet dieses Volk. Ja? Und er konnte es nicht fluchen, denn es war gesegnet von Gott. Und dann muss etwas geschehen sein, das in der Geschichte nicht steht. Die Geschichte hört hier auf in 4. Mose 22 bis 24, aber später in 4. Mose 31, Vers 16, erfahren wir etwas mehr über den Bileam und über die Geschichte mit Balak. Da muss die Sache nämlich noch weitergegangen sein, und zwar so, dass sie miteinander geredet haben, wahrscheinlich der Balak und der Bileam. Und da hat der Balak gesagt, was machen wir? Wir müssen irgendwas machen, um das Volk zu verfluchen, denn so geht das nicht. Und da hatte der Bileam die Idee, wir könnten doch versuchen, das Volk zum Sündigen zu verleiten, denn wenn es sündigt, dann ist es verflucht. Und ja, wie macht man das? Ein Volk, das für den Herrn kämpft, das so treu ist, das unterwegs ist für Gott und die Leute, die wirklich kämpfen können offensichtlich, ja. Und da hat er gesagt, nimm deine schönsten Mädchen, die du hast, und lade die Israeliten ein zu einem Fest. Lass die Mädchen ein bisschen vor den israelitischen Soldaten tanzen. Und das hat funktioniert. Das hat schon immer wieder funktioniert. Dieser Trick, den haben sogar die Katholiken angewandt, bei den Hugenotten. Die Katholiken haben Frauen genommen und die hugenottischen Führer, die sollten die hugenottischen Führer verführen, sexuell verführen. Es hat funktioniert. Hat oft funktioniert, dieser Trick. Also hier auch, es war dann so, dass die Israeliten tatsächlich dann ein Fest gefeiert haben mit den Moabitern, mit den jungen Moabitermädchen. Und dann haben sie sie verleitet zu Unzucht, also zu Ehebruch, zu Unzucht, zu außerehelichem geschlechtlichen Umgang und dann auch zu Götzenopfer, also dass sie den Götzen Opfer dargebracht haben. Es war furchtbar und es war so schrecklich. Pinhas, der ein sehr treuer, war so erbost darüber, dass er zwei an den israelitischen Soldaten und eine Moabiterin gerade auf einem aufgespießt hat. Und Der Herr hat eine Plage geschickt über das ganze Volk. 24.000 Israeliten sind gefallen an diesem Tag, sind gestorben an der Plage. Aber als der Pinhas so treu war, dann hat die Plage aufgehört. Also der Rat Bileams war, das Volk zur Sünde zu verführen. Das Volk Gottes einzuladen, sich ein bisschen mit der Welt einzulassen und zu feiern. Ja. Im Englischen gibt es einen schönen Ausdruck, der heißt Play Footsie with the World. Kennt ihr das? Play Footsie. Ich weiß nicht, wie man das genau übersetzt. Foot heißt Fuß, ja. Und wenn man das die Frau ein bisschen so mit dem Fuß ein bisschen so locken will, wie? Füßeln. Also mit der Welt ein bisschen füßeln, ja. Und so anbandeln, sagen wir auf gut Österreichisch und Bayerisch. Anbandeln. Das war der Trick. Mit dem Ziel, dass die Leute Appetit bekommen an der Lust der Welt. Also geistlich, Unzucht, das war damals echte Unzucht, also körperliche Unzucht, aber natürlich war es gleichzeitig auch geistliche Unzucht, denn das israelitische Volk war ja das Bundesvolk, das heißt, sie waren mit Gott verheiratet. Das hat Gott so gesagt, ja, ich habe euch erkauft und habe euch geheiratet, das sagt im Hesekielbuch, in den anderen Stellen auch, sagte, dass er der Herr, der Eheherr des Volkes Gottes ist. Und sie sind die Tochter Zion, die er sich anvertraut hat oder angelobt hat. Ja. Und wenn man den Ehemann verlässt und dann andere Götzen Opfer darbringt, dann ist das ein geistlicher Ehebruch. Also es war nicht nur ein fleischlicher Ehebruch oder fleischliche Unzucht, es war auch ein geistlicher Unzucht, indem dass sie Götzenopferfleisch zusammen gegessen haben und den Götzen geopfert haben, nämlich den Baal. Pergamus hat also der harten, ja, und jetzt sagt er, in Pergamus ist die gleiche Lehre, oder gibt es solche Leute, die diese Lehre anhangen. Was war das? Die Israeliten, müsst ihr euch vorstellen, die israelitischen Soldaten, die da mit den Moabiterinnen gefeiert haben, hättest du einen von diesen Soldaten genommen und hast gesagt, die Feinde kommen, wir müssen kämpfen, der hätte bis zur Erschöpfung gekämpft und wäre bereit gewesen, sogar zu sterben im Kampf. Aber hier ist er schwach geworden. Hier sind sie alle schwach geworden. Feiern mit der Welt. Und dieser Trick, den hat der Satan immer wieder angewandt und offensichtlich war das hier ein Problem. Das steht nicht da, dass die Leute von Pergamus das getan haben. Es gab in Pergamus solche Leute, die diese Lehre hatten. Und die anderen haben nichts dagegen gemacht. Das heißt, es wurde in ihrer Mitte wurden Leute geduldet, die potenziell eine Riesengefahr für die Gemeinde waren. Und die Gemeinde hat nichts gemacht, hat geschlafen. Also nicht, dass die Gemeinde Unzucht getrieben hat und nicht, dass die Gemeinde Götzenopferfleisch gegessen hat. Das haben die nicht gemacht. Aber sie hatten Leute, die an der Lehre Bileams festhalten, geduldet, in ihrer Mitte. Ob die jetzt gläubig waren oder nicht, das ist gar nicht wichtig, aber sie haben sie geduldet in ihrer Mitte. Später, ja, oder vielleicht sollte ich noch was zu Bileam sagen. Bileam wurde durch diese Verbindung mit dem weltlichen Moabiterkönig zum Feind des Volkes Gottes. Also Bileam, der eigentlich ein Prophet Gottes war und eigentlich war Gottes Wort in seinem Mund. Derselbe Bileam wurde durch seinen Rat, durch seine Verbindung, die er mit dem Moabiterkönig jetzt eingegangen ist, durch das Geld angeheuert, wurde er zum Feind des Volkes Gottes, zum Herr zu dem Überwinder des Volkes. Es geht darum, wie kann man das Volk Gottes überwinden? Thema ist überwinden. Wie kann man das Volk Gottes überwinden? Wie kann man Herr werden über das Volk? So wird Bileam, der eigentlich das Wort Gottes im Munde führt zum Feind des Volkes Gottes. Es ist interessant, dass die Israeliten, versetzen wir uns mal in die Zeit des ersten Jahrhunderts. Das dürfen wir ruhig mal. Wir haben heute ja nicht genau die gleiche Situation, aber wir dürfen uns mal zurückversetzen. Zu der damaligen Zeit gab es Israeliten, die nannte der Herr Jesus die Synagoge Satans. In der Botschaft an Smyrna. Das ist die Synagoge des Satans. Das waren Israeliten, die eigentlich das Wort Gottes im Munde führten. Denn die Israeliten waren es, denen das Alte Testament anvertraut war. Die Israeliten waren es, die ganz fest und treu gepredigt haben, was Mose gelehrt hat, was Mose gesagt hat. Also die führen einerseits das Wort Gottes im Munde, andererseits, weil sie jetzt ihren Ehemann getötet haben, sind sie oder zuerst ihren Ehemann verworfen haben, sind sie zu Götzendienern geworden. Die Juden wurden zu Götzendienern. Wieso? Der Herr Jesus kam und hat gesagt, das neue Opfer, das einzige Opfer, das gilt, ist mein Opfer. Und die Opfer, die ihr noch da bringt im Tempel, die gelten nicht. Die helfen euch nicht, um vor Gott besser zu werden. Und die haben gelehrt, nein, das Opfer Jesu gilt nichts und nur unsere Opfer gelten was. Im Hebräerbrief ist davon die Rede. Im Hebräerbrief geht es ziemlich viel um dieses Thema. Da sagt er zu denen, wenn ihr zurückkehrt ins Judentum, dann ist für euch kein Opfer mehr übrig. Es gibt kein Opfer mehr für euch. Das waren hebräische Christen. Und die hebräischen Christen waren damals in der Versuchung, zurückzukehren ins Judentum. Also die Feinde waren die Juden, die wollten sie zurücklocken, haben auch gespottet über die Christen. Und der ganze Hebräerbrief ist geschrieben an die Christen der damaligen Zeit, das waren hebräische Christen, jüdische Christen, um sie wieder zurückzuholen zum Judentum. Und der Hebräerschreiber malt ihnen vor Augen, was das für ein schrecklicher, furchtbarer Schritt wäre. Das wäre ja Abfall im wahrsten Sinne des Wortes. Wer sowas macht, sagt er, dann bleibt kein Opfer mehr übrig. Wenn du Gott in sowas tust, dann schlägst du Gott ins Angesicht. Dann sündigst du mit erhobener Hand oder mit erhobener Faust. Und dann gibt es kein Opfer mehr übrig. Nur noch ein Warten auf das furchtbare Gericht Gottes. Warum? Weil alle Opfer nichts helfen. Da kannst 100 Stiere und Schafe und was weiß ich Gott opfern dort im Tempel. Das wird dich nicht wohlgefällig machen vor Gott. Du bist ein Götzendiener. Einer, der jetzt zu dieser Zeit, als Christus verworfen war, zum Judentum zurückkehrt, ist ein Götzendiener. Und eine Synagoge Satans. Nun weiß ich nicht, ob das hier die Juden waren, aber diese Bileams Anhänger, das weiß ich nicht. Aber jedenfalls war diese Lehre vorhanden, dass man geistlichen Götzendienst betreibt und geistlichen Ehebruch oder geistliche Unzucht. Das Wort Unzucht kommt ja ziemlich oft vor in der Offenbarung. Da ist die Rede von einer Hure, die heißt Babel, aber in Wirklichkeit ist sie nicht Babel. Es ist die große Stadt, die geistlich Sodom und Ägypten genannt wird, wo der Herr gekreuzigt wurde. Die große Stadt Babel ist eigentlich eine Hurenstadt, die die Propheten auf dem Gewissen hat und die Apostel auf dem Gewissen hat. Das ist ja nicht das Thema. Aber ich will nur zeigen, dass in der damaligen Zeit geistliche Unzucht bedeutet, sich von dem lebendigen Gott abwenden zu einem Götzen. Und die Juden haben das zuerst gemacht. Die haben sich von Gott abgewandt und wurden Götzendiener, indem sie Christus verworfen haben. Wer Christus, den Ehemann, verwirft, wird zum Ehebrecher. Jakobusbrief ist das Gleiche. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen. Dort heißt es, ihr wisst ja nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist. Und die Welt damals war die jüdische Welt. Jakobusbrief richtet sich nämlich an Judenchristen, die sich noch in Synagogen getroffen haben und so weiter. Das ist jetzt nicht wichtig. Für uns ist aber die Übertragung, wir können das alles übertragen und dann wird das Thema sehr, sehr wichtig. Das heißt, was damals die Welt war, die israelitische Welt, das ist für uns heute einerseits die falsche religiöse Welt, und da haben wir ja genug Religionen ringsherum, und andererseits natürlich auch die gottlose Welt auch. Also die Welt, wir haben ja die Welt im doppelten Sinne rund um uns herum, einerseits eine religiöse Welt, die falsch ist, und eine gottlose Welt. Also es geht hier um zwei Dinge: Götzen, Opferfleisch essen und Unzucht treiben. Und ich meine nicht, dass der Herr Jesus meinte, dass die Leute, die Bileam-Anhänger, das waren einfach solche, die haben es locker genommen und haben mit anderen Frauen geschlafen und so weiter. Das hätten die Christen doch bald einmal gemerkt, oder, dass das nicht in Ordnung ist. Da würden wir doch auch sehr schnell was tun. Ja? Das war nicht in erster Linie hier das Problem, sondern es ist die geistliche Unzucht. Und das Götzenopferfleisch essen war eigentlich auch kein Problem. Paulus sagt, eigentlich kann man ruhig Götzenopferfleisch essen. Wenn du auf den Markt kommst und dann sagen sie, und dann dann verkaufen die das Fleisch vom Zeus-Tempel, das dort geopfert wurde, und jetzt am Markt verkaufen sie das Fleisch, dann sagt er, braucht nicht nachforschen, ist das jetzt schon im Tempel gewesen oder ist das den Götzen geopfert worden, das Fleisch, oder ist das nicht Tempelfleisch? Sagt ihr, ihr könnt alles essen. Aber wenn euch jemand sagt, das ist vom Tempel, das ist vom Götzen-Tempel, ja, dann esst es nicht. Warum nicht? Wegen des Gewissens. Wegen des Gewissens dessen, der euch sagt, das ist Götzenopferfleisch. Pass auf, ist es nicht. Das heißt, Paulus sagt, grundsätzlich ist Götzenopferfleisch, der Dämon steckt nicht im Fleisch. Das ist ein Unsinn, wie der Dämon auch nicht in der Dämon auch nicht in der Homöopathieflasche steckt. Ja, ich bin auch gegen Homöopathie, aber der Dämon steckt nicht in den homöopathischen Kugeln drinnen. Ja, das ist Unsinn. Die Philosophie dahinter ist das Gefährliche. Das ist total heidnisch. Aber das ist nicht das Thema. Aber ich will zeigen. Der Dämon steckt nicht im Fleisch, sagt Paulus, ja, oder mit anderen Worten. Ihr könnt das nachlesen, 1. Korinther 8 und 1. Korinther 10, gerade zweimal geht er auf diese Frage ein. Aber er sagt, aber eins dürft ihr dürft nicht am Tisch der Götzen sitzen. Ihr dürft nicht in den Götzentempel gehen und ihr dürft nicht mit ihnen gemeinsam Götzendienst feiern. Ihr dürft euch überhaupt nicht verbinden mit dem Götzenkult. Oder wollt ihr den Herrn eifersüchtig machen? Der Herr wird eifersüchtig, das ist euer Ehemann, und wenn du zu jemand anderen gehst, also meine Frau wird eifersüchtig, wenn ich zu einer anderen Frau gehe, ja, und umgekehrt auch. Der Herr wird eifersüchtig, wenn wir zu einem anderen Ehemann gehen, ja. Also es geht hier um, hier ist die Rede von diesem Götzenopferfleischessen, aber das Götzenopferfleischessen hier, das war nicht das Problem. Es ist das, was das geistliche Götzenopferfleischessen, das dahinter steckt. Es geht darum, dass hier ein geistlicher Götzendienst stattfindet, wenn man sich mit denen verbindet. Das waren hier vielleicht Juden, ich weiß es nicht. Aber geistliche Unzucht und geistlicher Götzendienst, das ist sehr, sehr gefährlich. Und das können wir auf heute genauso anwenden wie auf damals. Das können wir wirklich eins zu eins übertragen. Die Situation der Christen in Pergamus und die Situation von uns. Von daher können wir sehr viel lernen. Also geistlicher Ehebruch. Was ist geistlicher Ehebruch? Na, wir brauchen nur nachschauen, was Jakobus gesagt hat. Jakobus 4, Vers 4. Ihr Ehebrecher und ihr Ehebrecherinnen, wisset ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der stellt sich als Feind Gottes dar. Also geistlicher Ehebruch, geistliche Unzucht und geistlicher Götzendienst, wenn wir so haben wollen, das ist, wenn man sich was dem anderen zuwendet als Gott. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Das heißt für mich, oder das heißt, das ist ein positiver Ausdruck, und der negative Ausdruck heißt, du sollst keine Götter neben mir haben. Das ist dieselbe Aussage. Ob ich sage zu meiner Frau, du sollst mich lieben von ganzem Herzen, oder ob ich zu ihr sage, du sollst keine anderen Männer neben mir haben, dann meine ich dasselbe. Ja. Ich will 100% von deiner Liebe und nicht 90% und an 10% von den Tagen geht sie zu jemand anderen. Ja. Das wäre furchtbar. Also so will es Gott auch. Gott will 100% von unserer Liebe haben und nicht irgendwo 10% unserer Liebe jemand anderen gehören. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Also es geht hier um das Thema Liebe zur Welt. Geistlicher Ehebruch und geistlicher Götzendienst. Und da wird Gott eifersüchtig. Das ist die nächste Frage, was heißt Liebe zur Welt? Wird ja viel geredet über Weltlichkeit und was ist weltlich und da streiten sich die Christen, was weltlich ist. Da in Schottland haben sie gestritten, ob man schwarze Socken oder blaue Socken anziehen darf. Ja, wer keine schwarze Socken anhatte am Sonntag, der war weltlich. Ja, das, also was ist jetzt weltlich und was ist nicht weltlich? Ja? Nun, wir müssen in die Bibel hineinschauen. Die Bibel macht uns feinfühlig, dass wir verstehen, was gefällt dem Herrn und was gefällt dem Herrn nicht. Aber Johannes gibt uns ja auch eine Hilfe. 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 15. 1. Johannes 2. Derselbe Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat, schreibt an die Christen, irgendwelche Christen dort, in Kapitel 2, liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Oder die Liebe zum Vater, beides. Die Liebe des Vaters und die Liebe zum Vater, nicht in ihm. Weil alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches, die Lust der Augen und das Großtun oder Hochmut des Lebens ist nicht aus dem Vater, sondern ist aus der Welt. Und die Welt ist am Vergehen und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Ich habe mal den 1. Johannesbrief studiert, das war sehr interessant. Wenn man das Thema Welt im 1. Johannesbrief mal anschaut, da gibt es drei Aussagen, drei Kardinalaussagen zum Thema Welt. Das ist so hilfreich gewesen für mich, ich sage euch das hier. Die erste Aussage über die Welt in Vers 17, er sagt, die ist am Vergehen. Die Welt vergeht. Und ihre Lust. Zweite Aussage in Kapitel 3, Vers 2. Nein, 3, Vers 1. Seht, welche Liebe der Vater uns gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Deswegen kennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht kennt. Zweite Aussage, die Welt kennt uns, die Gläubigen, nicht. Also erste Aussage, die Welt vergeht. Zweite Aussage, die Welt kennt uns nicht. Entschuldigung, ich habe vier Aussagen, ist egal. Drittens, Kapitel 3, Vers 13. Verwundert euch nicht, meine Brüder, wenn die Welt euch hasst. Dritte Aussage, die Welt hasst euch. Und jetzt habe ich noch eine vierte Aussage, Kapitel 5, Vers 19. Wir wissen, dass wir aus Gott sind und die ganze Welt liegt in dem Bösen. Sehr interessant, oder? Die Welt vergeht, die Welt kennt uns nicht, nicht wirklich. Die Welt, in Kapitel 3, 13, die Welt hasst euch, also statt dass sie uns kennt, hasst sie uns. Und die Welt liegt in dem Bösen, im Argen, im Bösen. Sie liegt wie im Schoß von Satan. Ja. Die Welt liegt in dem Bösen. Also eins ist klar, die liebt uns nicht. Und es ist ein gefährliches Spiel, wenn man jemanden liebt, wenn ich jemanden liebe, der mich nicht liebt, oder? Ich meine jetzt, wenn ich jemanden liebe, der mich hasst. Simson kann euch eine Geschichte erzählen. Wenn man eine Philisterin liebt, die in Wirklichkeit im Herzen für immer eine Philisterin bleibt. Ja? Und Philister, die sind trügerisch. Das hat schon der Abraham gewusst und andere. Philister sind trügerisch. Und Philistern kannst du nicht vertrauen. Und wenn du eine Philisterin liebst, die eine echte Philisterin ist, die liebt das Geld trotzdem mehr als dich. Und da kamen die anderen Philister zu ihr und sagen, komm, wir haben ein bisschen Geld und jetzt schaust du, wo die Kraft ist für den Simson steckt, oder? Woher hat er seine Kraft? Und sie spielt ihm was vor, sie lügt ihm was vor und hat nur ein Ziel. Ich muss herausfinden, worin seine Kraft liegt. Es ist ein gefährliches Spiel, jemanden zu lieben, der einen hasst. Also, liebt nicht die Welt, denn die Welt hasst euch. Jetzt, ja, was ist die Welt? Die Welt ist ein ganzes System, ein gottentfremdetes System. Das sind Menschen einerseits, aber das sind auch Dinge, mit denen die Welt lockt. Das heißt, die Welt ist auch ein System, das das Herz des Gläubigen locken will, von Jesus Christus weglocken will. Und das sagt hier Johannes in diesem Abschnitt, 1. Johannes 2, Vers 15 und 16. Ich habe es vorher gelesen. 1. Johannes 2, Vers 15. Liebt nicht die Welt. Die Welt vergeht. Und da sagt er, Vers 16, warum soll man die Welt nicht lieben? Weil alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches, die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens, nicht vom Vater ist, sondern von der Welt. Drei Dinge sagt er. Lust des Fleisches, Lust der Augen und Stolz des Lebens. Großtun dieses Lebens, also ein irdisches Großtun. Es geht hier um Stolz. Also das eine ist Fleischeslust, das andere ist Augenlust und das andere ist Hochmut. Es ist interessant. Wir Menschen haben Wünsche. Und die kann man zusammenfassen in drei. Alle Wünsche, die wir so haben, kann man in Kategorien einteilen. Das sind drei Wünsche. Das eine ist, wir möchten gern etwas genießen. Das zweite ist, wir möchten gern etwas haben. Und das dritte ist, wir möchten, das ist das Wichtigste von allem, wir möchten etwas sein. Und das ist ja nicht schlecht, oder? Dass wir was genießen wollen, das ist gut. Dass wir was haben wollen, ist gut. Und dass wir was sein wollen, ist auch gut. Hat uns Gott von der Schöpfung her mitgegeben. Nur, seit dem Sündenfall ist ein Problem. Seit dem Sündenfall sind unsere Wünsche, einerseits gehen sie in die verkehrte Richtung und andererseits sind sie zu stark. Das heißt, wir wollen mehr genießen, als wir überhaupt verkraften können. Wir wollen mehr haben, als wir überhaupt verkraften können. Und wir wollen mehr sein, als uns gut tut. Ja. Es wird ins Extreme gezogen durch die Sünde und in die falsche Richtung. Wir wollen Dinge genießen, wo Gott gesagt hat, nein, jetzt nicht. Oder überhaupt nicht. Ja. Und wir wollen es dann trotzdem genießen. Und wir wollen Dinge haben, wo Gott sagt, nein, jetzt nicht. Oder überhaupt nicht. Und wir wollen Sachen sein. Wir wollen etwas sein, wo Gott sagt, nein, nicht jetzt. Oder nie, oder gar nicht. Und das sind genau diese drei Dinge. Genießen, Lust des Fleisches. Etwas haben, Lust der Augen. Die Augen sehen und die Hände greifen. Braucht nur die Kinder anschauen. Was macht das Kind? Haben, haben. Ja. Und es will, es sieht etwas und wir sagen, ja, wir wissen, was wir machen. Wir sagen, aus den Augen, aus dem Sinn, oder? Tut es weg, das Kind hat kein Problem mehr, ja, möchte nicht mehr haben. Aber solange es vor Augen ist, möchte es es haben. Ja? Lust der Augen und dann der Stolz des Lebens. Wir möchten etwas sein. Einerseits ist es gut, dass wir etwas sein wollen. Wir möchten existieren, wir wollen nicht sterben, wir möchten leben. Das will jeder Mensch. Aber jetzt möchte ich mehr sein. Oder ich möchte was sein, was Gott nicht vorgesehen hat. Ich kenne jemanden, der hat, als er anfing zum Fußballspielen, hat er gesagt, ich möchte Weltmeister werden im Fußball. Und als er anfing zum Eiskunstlauf machen, hat er gesagt, ich möchte Weltmeister werden im Eiskunstlauf. Der wollte immer ganz gleich hoch hinaus, ja. Das ist natürlich ein unglücklicher Mensch. Wir möchten etwas genießen, wir möchten etwas haben, wir möchten etwas sein. Das sind die drei Wünsche, die uns ständig begleiten. Und Gott möchte uns jetzt zeigen, schau, du musst lernen, das zu genießen, was ich dir gebe. Und ich gebe dir so viel zu genießen. Habe deine Lust an dem Herrn und dann wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Psalm 37, Vers 4. Ich gebe dir so viel Befriedigung. Ich meine, wir genießen mit dem Fleisch jetzt einmal an zwei Stellen, oder? Am Gaumen und an den Geschlechtsorganen. Da ist es, oder vielleicht auch noch an der Haut oder so. Aber wir genießen an diesen Stellen. Lust des Fleisches und wir wollen jetzt und hier unsere Befriedigung. Wir wollen jetzt essen, wir wollen jetzt geschlechtlichen Umgang haben, wir wollen jetzt alles das haben. Und der Herr sagt, nein, nicht jetzt. Warten. Das Gleiche mit dem Haben wollen. Haben, wir möchten immer mehr und immer mehr. Das Wort Habsucht heißt im Griechischen, also Habgier heißt im Griechischen mehr haben wollen. Und wir wollen immer mehr haben. Lust der Augen und dann der Hochmut des Lebens. Also Weltlichkeit bedeutet, dass ich mich packen lasse von diesen Verlockungen. Ich möchte was gelten, ich möchte was genießen, ich möchte was haben. Und das Interessante ist, das Letzte, also ich habe jetzt die Reihenfolge falsch, ich möchte genießen, ich möchte was haben, ich möchte was sein. Das Letzte, ich möchte was sein, das dominiert. Man nennt das Geltungsdrang. Ich möchte jemand sein. Niemand von uns möchte ein Nichts sein, denn wir sind nicht nichts. Wir sind wer. Und das ist gut, dass wir wissen, wir sind wer. Aber jetzt muss ich mich definieren von Gott her. Und meine Identität bekomme ich von Gott her. Das, was ich bin, bin ich von Gott her und bin ich durch Gott. Wenn ich das verstanden habe, dann kann ich mich akzeptieren, so wie er mich gemacht hat. Manche haben Schwierigkeiten, weil sie zu klein sind, die anderen, weil sie zu groß sind, die anderen, weil die Nase zu groß ist oder die Ohren zu klein oder irgendwas. Ja? Oder irgendetwas, was wir halt gerne hätten und könnten und was die anderen können. Und dann sind wir betrübt über uns selber, kreisen uns um uns selber, statt dass wir lernen, nein, Gott hat mich so gemacht und es ist genau richtig und er weiß warum. Und dann akzeptiere ich das und werde glücklich. Das ist eine Sache, die im Kopf abgeht eigentlich. Und dasselbe ist mit der Befriedigung des Fleisches. Ja, ich möchte aber jetzt. Nein, das ist viel besser für mich, wenn ich jetzt nicht. Lust vergeht sowieso sehr schnell. Und ich muss lernen, gerade ich reife ja dadurch, dass ich lerne, meine Begierden zu zügeln. Das bringen wir unseren Kindern bei. Ja, die kriegen nicht ein Eis jedes Mal, wenn sie Eis rufen. Ja, oder vielleicht bei manchen schon, aber in der Welt ist das so. Aber wir zeigen den Kindern, nein, du musst jetzt verzichten. Oder dem kleinen Baby oder dem kleinen Kind sagt man, du musst warten. Und 100-mal sagt man, du musst jetzt warten. Ja. Und mit der Zeit merkt das Kind, Mama liebt mich trotzdem, auch wenn sie nicht gleich kommt, wenn ich schreie. Ja, und dann merkt, dann kann sie ein bisschen länger warten und kann sie noch länger warten und noch länger warten. Und dann irgendwann weiß es ja, aha, die Mama kommt dann trotzdem, liebt mich. Und dann geht es im ganzen Leben so. Und das, wenn wir heute Thema Computer hatten, das wird zerstört. Denn da braucht man nicht mehr warten. Da wird man alles sofort und jetzt. Das ist ganz schlecht für die Entwicklung eines Kindes. Lust der Augen, Habgier. Ich möchte haben, haben, haben. Ja? Immer mehr und immer bessere Dinge. Und da muss ich lernen, nein, nicht jetzt. Weltlichkeit hat also mit einer Einstellung zu tun. Und wenn ich weiß, dass Gott mich liebt und wenn ich jetzt diesen Gott liebe, dann weiß ich, dass er mir doch nichts vorenthält. Ich werde nie was verpassen im Leben. Das macht einen so glücklich. Ich werde nie was verpassen, was Gott für mich vorgesehen hat. Herrlich. Das befreit. Götzenopfer essen und Unzucht begehen, das wäre also gegen Gott was anderes vorne anstellen. Das heißt, die Priorität falsch setzen. Und diese Lehre, oder diese Lehre hatten einige dort in Pergamus. Und auf diese Weise will der Feind versuchen, das Volk Gottes zu überwinden. Er will Herr werden über das Volk. Indem er das Volk zu Kompromissen verführt mit der Welt, sodass es die Welt lieb gewinnt. Nur nicht übertreiben mit der Hingabe an Gott. Nur nicht extrem werden mit der Hingabe an Gott. Du kannst ja schon ein bisschen Gott, aber du musst ja das andere auch. Auf diese Weise hast du, auch du, solche, die an der Lehre der Nikolaiten festhalten. Das ist ein ganz schwieriger Vers. Wieso sagt er auf diese Weise? Habt ihr das auch so? Auf diese Weise? In gleicher Weise. Ja, eigentlich steht, ja gut, in gleicher Weise. Auf diese Weise, sagt er, also ganz wörtlich übersetzt. Auf diese Weise, er sagt nicht, und zusätzlich zu dem Problem hast du noch ein zweites Problem. So sagt er nicht. Er sagt, indem du dieses eine Problem hast, hast auch du Nikolaiten. Indem du solche Leute hast, die an der Lehre Bileams festhalten, hast du auch Nikolaiten. Also wenn du Bileamiten hast, dann hast du auch Nikolaiten. Wisst ihr, was Nikolaus heißt? Überwinder des Volkes. Das gleiche wie Bileam. Bileam heißt Hebräisch und Nikolaus ist Griechisch. Nikao, Niko, heißt überwinden und Laos heißt das Volk. Das Volk überwinden. Und Bileam, Herr werden über das Volk. Ja. Habe ich noch ein paar Minuten? Ich sehe schon, ich bin schon wieder einmal überziehen. Ja, aber gleich. Ja, wir haben später angefangen heute. Ja. Genau. Indem sie die Lehre Bileams festhalten, oder indem sie solche zulassen, dass die an der Lehre Bileams festhalten, haben sie unter sich auch solche, die an der Lehre der Nikolaiten festhalten. Also möglicherweise ist das eine und das andere sogar haargenau das Gleiche. Die Bileamiten sind die Nikolaiten. Was wollen sie? Das Volk Gottes überwinden. Das Volk Gottes locken zu Götzenopferfleisch und Hurerei. Das heißt geistliche Götzendienst und geistliche Hurerei. Das ist das Problem. Und jetzt die Anwendung. Was heißt das für uns? Vermischung mit Weltlichem ist immer schon eine Riesengefahr gewesen für das Volk Gottes. Hätten sich die Christen von Pergamos mit der Welt geistlich lehrmäßig vermengt, dann hätten sie ihre Identität als Gottes Volk verloren. Es geht hier um Identität als Gottes Volk. Wie kann man in dieser Welt die Identität bewahren, als dass man Gottes Volk ist? Ich meine, was wollte Bileam? Bileam wollte, dass die Israeliten sich so leben wie die Moabiter. Das ist der Gedanke. Wenn die Israeliten sich so benehmen wie die Moabiter, gibt es keinen Unterschied mehr. Das Volk Gottes ist gleich wie die Moabiter. Die tun auch Götzen feiern und Götzenopferfleisch essen und die tun auch Unzucht treiben. Und wenn die Gemeinde Jesu in Pergamus sich verführen oder solche Leute zulässt und mit der Zeit werden diese Leute anfangen, diese Lehre zu lehren. Und die Lehre heißt Vermischung mit der Welt. Und ist das nicht etwas gewesen, was die Gemeinde Jesu durch die ganzen Jahrhunderte hindurch immer wieder versucht hat? Als die Verfolgung kam, da haben sie gekämpft und da waren sie bereit, ihr Leben hinzugeben. Aber als die Verführung kam, da wurden sie weich. Das war in der Geschichte, studiert Kirchengeschichte, dann werdet ihr das sehen. Das Böse kam auf schleichendem Weg rein. Manche Leute, Geschwister aus dem Osten, haben mir gesagt, als die Verfolgung da war, ich habe ja viel im Osten, in Rumänien und Ukraine und so weiter, da viel verkündigt. Und da haben die mir gesagt, als die Verfolgung da war, da haben wir gewusst, es geht um alles. Da haben wir ein richtig beinhartes Christentum gelebt, aber wir wussten, wir haben gekämpft für den Herrn. Ja. Als sich dann alles auflöste in Wohlgefallen und es anfing, uns gut zu gehen, dann kamen alle möglichen Irrlehren aus dem Westen und alle möglichen Strömungen und alle mögliche Liebe zur Welt. Und jetzt haben wir ein Riesenproblem in den Gemeinden. Das Kämpfen hört auf. Und das darf Gemeinde Jesu nicht. Gemeinde Jesu muss ganz scharf schauen und scharf bleiben, wo nistet sich was ein, was Gott nicht gefällt. Denn sonst verlieren wir unsere Identität als Volk Gottes. Tue Buße. Tue Buße drum und eliminiere diese Elemente. Hau sie raus, wirf sie raus, diese Bileam-Anhänger. Weg mit dieser Lehre und weg mit diesen Leuten, die an dieser Lehre festhalten. Das heißt, die Gemeinde muss Gemeindezucht betreiben. Radikal vorgehen und sagen, diese, mit euch wollen wir keine Gemeinschaft mehr haben. Denn ihr verkündigt, ihr lebt und ihr habt im Kopf eine Lehre, die Gemeinde Jesu zerstört. Gemeindezucht ist eine ganz harte Sache, aber aber wenn man es nicht tut, dann wird die Gemeinde mit der Zeit mehr und mehr durchseucht werden von diesem Sauerteig. Wenn du nicht Buße tust, jetzt kommt die Drohung. Ich meine, das ist ein sehr ernstes Wort. Der Herr erlaubt sich ziemlich was Ernstes an diese Gemeinde zu sagen. Wenn du nicht Buße tust, komme ich bald zu dir und ich werde Krieg führen mit dem Schwert meines Mundes. Weißt du was? Dann wirst du mich zum Feind kriegen, sagt der Herr Jesus. Wenn ihr nicht diese Elemente eliminiert, dann wird es dahin enden, dass du mich zum Feind hast und dann kämpfe ich gegen dich mit dem Schwert. Dann ist sie nicht mehr die geliebte Ehebraut. Dann ist sie die Feindin, die man mit dem Schwert tötet, wie der Bileam mit dem Schwert getötet wurde. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Jetzt wird jeder Einzelne aufgerufen und angesprochen. Ja. Bei mir steht es, das ist eine Handschriftenfrage. Manche Handschriften haben das gegen Sie dabei und manche Handschriften haben das nicht. Ich nehme an, vielleicht, wenn das gegen Sie nicht da ist, dann muss man es annehmen, dass er einfach Krieg führt gegen die Gemeinde, oder? Aber wenn jetzt gegen Sie die richtigen Handschriften sind, dann betrifft es auch diejenigen. Das müsste man untersuchen. Ist ein bisschen schwierig, weil die Handschriften sind meistens, die Mehrheit der Handschriften, soviel ich weiß, in Erinnerung habe, ist die Mehrheit der Handschriften, lässt es aus und einige alte Handschriften haben es. Aber kann ich jetzt nicht im Moment nicht beantworten, die Frage. Vers 17 noch zum Schluss. Vers 17, wer überwindet, in der Mitte, wer überwindet, dem, der überwindet, werde ich zu essen geben von dem verborgenen Manna. Das ist das Erste, was er hier sagt. Wir denken dran, es ging ums Essen. Thema war Essen. Götzenopferfleisch essen. Und jetzt sagt er, ihr müsst was anderes essen. Oder ihr werdet was anderes zu essen bekommen. Wenn ihr jetzt auf dieses Essen verzichtet, dann werdet ihr eine andere Speise bekommen. Das himmlische Manna. Weil wir wissen, was das Manna ist. Das verborgene Manna, es gab ja so einen Krug und da hat man ein Stück Manna verborgen. In dem Krug. Der wurde aufgehoben im Allerheiligsten. Und jetzt sagt er, und jetzt dürft ihr ins Allerheiligste hineingehen und das verborgene Manna essen. Das ist ja eine großartige Sache. Nun, in der Bibel hat der Herr Jesus sich selber als das Manna vorgestellt in Johannes 6. Ich bin das himmlische Brot. Eure Väter haben in der Wüste das irdische Manna gegessen, aber ich bin das eigentliche himmlische Brot. Ich werde dir dann eine Speise geben, die jetzt noch nicht sichtbar ist, aber eines Tages wird sie sichtbar werden. Eines Tages werde ich sichtbar werden, dann kannst du mich genießen und in vollen Zügen kannst du mich essen. Genießen. Es geht um das Thema Genuss. Ja, wofür nähre ich mich? Aber der Herr Jesus sagt, pass auf, eines Tages werden alle Bedürfnisse gestillt werden. Und dann jetzt noch Vers 17. Und ich werde ihm einen kleinen weißen Stein geben und auf den Stein wird ein neuer Name geschrieben sein. Einer, den niemand kannte, außer dem, der ihn empfängt. Ich habe da gerade heute Abend noch da gelesen in dem guten Buch Der Triumph des Lammes von Dennis Johnson. Der schreibt, das hat mir gefallen, was er schreibt. Der weiße Stein weist auf das glorreiche Ziel der Wüstenpilgerreise der Gemeinde hin. In der Antike benutzte man weiße Steine zu verschiedenen Zwecken und er zählt dann verschiedene Zwecke auf. Aber in der Offenbarung ist der Name, der auf dem Stein steht, viel wichtiger als die Farbe des Steines. Der Name ist nur dem bekannt, der den Stein empfängt. Ebenso ist auch der Name dessen, der das Wort Gottes heißt und auf einem weißen Pferd reitet, nur ihm selbst bekannt, Offenbarung 19, Vers 12. Der Name ist ein Geheimnis zwischen dem Herrn und dem Empfänger des Steines, das sowohl Geheimnis als auch Offenbarung beinhaltet. was sowohl Geheimnis als auch Offenbarung beinhaltet. Beim neuen Namen des Überwinders könnte es sich um seine verwandelte Identität in Christus handeln. Er sagt, eines Tages wird offenbar, was du bist. Es geht um die Identität. Und es wird deine Identität in Christus wird leuchten und strahlen. Das Thema war ja Identität. Wenn die Gemeinde Jesu sich mit der Welt einlässt, verliert sie die Identität. Wenn sie treu bleibt, offenbart sie ihre wahre Identität. Vielleicht hat er recht damit. Beispiele dafür sind die Umbenennung Abrams in Abraham, Simon in Petrus. Ihr neuer Name drückte aus, dass sie durch Gottes Kraft und Gnade verwandelt werden. Jesus gibt dem, der seinem Namen treu bleibt, einen neuen Namen, um ihn als sein Eigentum zu kennzeichnen und seine Identität so umzugestalten, dass sie zu Jesu Vollkommenheit passt. Also eines Tages wird dann eine wunderbare Identität da sein, nämlich eine völlig umgestaltete, so in das Bild Jesu Christi. Vielleicht ist das gemeint mit diesem schwierigen Begriff hier. Ich werde ihm einen weißen Stein geben, den niemand kennt, als nur der ihn empfängt. Eine ganz persönliche Freude und eine ganz persönliche Beziehung zum Herrn und eine Schönheit, die dann den Herrn Jesus selber wieder strahlt. Deshalb ist das eine große Ermutigung, treu zu bleiben. Wir wollen hier schließen. Ja. Weil sie diese Leute, die unter ihnen ja noch nicht gelehrt haben, aber da waren, weil sie nichts unternommen haben, dass die rausgeworfen werden. Also in dem Fall, dass sie sich zurückziehen, ihre Gemeinschaft ihnen entziehen. Ja. Das heißt, die Lehre ist furchtbar gefährlich, aber die von Pergamus haben ja diese Lehre nicht getan und auch nicht gelebt. Und vielleicht nicht einmal konnte sie niemand irgendwie lehren. Aber allein die Tatsache, dass diese Leute mit diesem Denken, und das war offensichtlich, das heißt, man muss irgendwie bekannt gewesen sein, sie können ja nicht hell sehen, oder? Es muss also irgendwie bekannt gewesen sein, aber sie haben die geduldet. Und man duldet das Falsche, das Schlechte, das Böse, man duldet und denkt, naja, solange da nicht jetzt die lehren ja nicht. Aber wir wissen gar nicht, was im Verborgenen und hinten herum und so weiter alles gesagt wird. Jedenfalls die Gefahr ist dann groß, weil sich diese Lehre irgendwann ausbreitet. Und er sagt, dass wir müssen das Böse im Keim schon ersticken. Es muss offenbar werden. Ganz konkret, praktisch heißt das natürlich auch, dass wenn wir irgendwo merken, dass irgendwo Sünde vorhanden ist, dann sollen wir auch ganz klar beten, dass die Sache so offensichtlich wird, dass allen klar ist, hier ist eine große Gefahr. Wir können ja nicht einfach jede Kleinigkeit irgendwie oder jede es gibt ja Leute, die hier das ganz falsch machen, die meinen, dass man Gemeindezucht üben muss, man muss da im Leben herumbohren von den Leuten und irgendwas Böses finden und wenn man was gefunden hat, dann schmeißt man raus oder so oder dann wird er wieder bloßgestellt. Das ist nicht das Thema. Sondern das Thema ist, dass hier das Böse ist so gefährlich und es ist eine Philosophie, es ist eine Lehre, ja, die hier schwelt im Untergrund, aber sie haben nichts getan. Es wird einfach geduldet. Ich kenne eine Gemeinde, ich kenne viele Fälle, da ist nichts gesagt worden und man hat schon gemunkelt, aber man sagt nichts und nichts und nichts. Und dann ist wie ein Sauerteig, dass sich das verbreitet. 1. Korinther 5, ihr kennt das. Da ist jemand, der lebt in Unzucht. Und die Gemeinde tut nichts. Und er sagt, ihr hättet doch schon traurig sein müssen, ihr hättet ihn aus eurer Mitte aussondern, das heißt, sie hätten sich zurückziehen sollen, also hätten die Gemeinschaft dem verweigern sollen. Das ist hier das, was hier fehlt, die Gemeindezucht. Ja, wollen wir beten? Stehen wir noch auf zum Gebet.